Herzlich willkommen zum Podcast mit Singberg BO durch den Berufedschungel. Heute mit der Vorsitzenden Richterin am Landgericht, Dr. Dorothee Lorenz.
Hallo, schön hier zu sein.
Hallo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns nach Wilfersheim zu kommen und über deinen Job zu erzählen. Die erste Frage natürlich, wie wird man Richterin bzw. Richter?
Ja, das ist relativ einfach zu erklären. Man muss erstmal sein Abitur schaffen und dann muss man Jura studieren und das erste Staatsexamen ablegen. Also wenn man das geschafft hat, muss man in das Referendariat, das ist wie bei den Lehrern, und dann ein zweites Staatsexamen machen. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man Richter werden.
Aber das muss man auch relativ gut schaffen, damit man überhaupt Richter werden kann. Also ich weiß, zu meiner Schulzeit hatte ich auch eine Berufsbörse, die es hier bei uns an der Schule ja auch gibt, die gab es auch an meiner Schule und dein Vater hat mich damals davon abgehalten, Jura zu studieren. Weshalb genau, kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber da fiel eben auch, dass nicht jeder, der Jura studiert hat, automatisch Richter werden darf.
Ja, das stimmt. Das Notenspektrum ist bei Jura zwar, eigentlich sollte man meinen, relativ groß, von 0 bis 18 Punkten, aber das, was tatsächlich verteilt wird, spiegelt nicht immer das ganze Spektrum wider. Im Moment ist es so, dass man in Hessen einen Durchschnitt von mindestens 15 Punkten aus den zwei Examina braucht. Das heißt 7,5 aus jedem. Unter bestimmten Voraussetzungen können im zweiten Examen auch 7 Punkte reichen. Das hat man aber gerade jetzt erst angepasst, weil es einfach im Moment zu wenig Bewerbungen gibt für den Richterdienst und hat deswegen eben da ein bisschen die Anforderungen gesenkt. Das war früher auch mal mehr.
Und das heißt, nach dem Abitur ist man dann wie lange tatsächlich noch beschäftigt, bis man fertiger Richter ist?
Ja, ein ganzes Stück weit. Also ich habe es nochmal nachgeguckt, weil ich selbst nicht mehr so präsent habe. Also die Regelstudienzeit war wohl mal bei 4, 4,5 Jahren und mittlerweile sind es wohl etwa 5 Jahre, die man da ansetzt. Und dann kommt, wie gesagt, nach dem ersten Examen noch die 2 Jahre Referendariat und dann das zweite Staatsexamen und dann ist man erst fertig. Also man sollte schon einen längeren Ausbildungsgang sich vor Augen führen und fragen, ob man darauf Lust hat.
Und bei dir hat es ja noch die Promotion.
Ja, tatsächlich. Die habe ich dazwischen noch geschoben. Das ist aber nicht Grundvoraussetzung.
Okay. Und ich habe es gerade schon erwähnt, dein Vater ist auch Richter.
Ja.
Und das heißt, die Berufsorientierung fand bei dir durch den Papa statt oder wie kamst du darauf? Denn deine Schwester hat ja auch Jura studiert.
Ja, tatsächlich. Also die familiäre Vorbelastung, die kann ich wohl kaum wegdiskutieren, die ist ganz bestimmt da. Tatsächlich habe ich es aber trotzdem so gemacht, dass ich vorher ein Praktikum gemacht habe, auch in der Anwaltskanzlei und habe das auch als Gelegenheit genutzt, dann da ein bisschen nebenher zu arbeiten und ein bisschen Geld zu verdienen. Habe da quasi so ein bisschen Sekretariatsarbeiten gemacht zwischen Abitur und Studium, um zu gucken, ob das überhaupt was ist, was tatsächlich passen könnte.
Ich wurde damals vollkommen desillusioniert, weil ich dachte, als Richter sitzt man in einer schönen schwarzen Robe an einem erhobenen Tisch und entscheidet über das Wohl und Weh der Menschen. Das stimmt aber nicht wirklich, oder?
Manches davon. Also die schwarze Robe stimmt definitiv. Der erhöhte Tisch, kann man Glück haben. In einigen älteren Sitzungssälen bei uns am Landgericht in Frankfurt gibt es den noch. Ist aber heute eigentlich in den neueren quasi nicht mehr so, dass das gemacht wird, um ein bisschen eigentlich zumindest in den Zivilsachen diesen Abstand nicht zu groß zu machen, weil man ja auch versuchen möchte, gerade in Zivilsachen einvernehmliche Lösungen zu finden und dann ist das oft hinderlich, wenn man da so ein bisschen erhoben auf dem Podest sitzt. Aber war ja früher in der Schule auch manchmal so, dass es noch ein Podest gab.
Das stimmt, das würde ich mir auch gelegentlich wieder zurückwünschen, damit ich nicht ganz so klein bin. Und du hast eben gerade gesagt, ja, in Zivilsachen, was bedeutet denn Zivilsachen? Also es gibt ja die ganze Bandbreite, die man als Richter machen kann. Du bist im Bereich Zivilrecht, richtig?
Ja, genau, tatsächlich. Also das ist tatsächlich das Schöne an dem Beruf. Es ist ein sehr, sehr breites Spektrum dessen, was einen da erwartet. Man kann also vom Sozialgericht über das Arbeitsgericht bis in die ordentliche Gerichtsbarkeit, das ist das, was wahrscheinlich so der Normalo erstmal darunter versteht, und das sind die, ist eben das, die Strafverfahren, die geführt werden und die Zivilsachen. Das sind natürlich auch in dem praktischen Umgang oder der praktischen Tätigkeit durchaus große Unterschiede. In den Strafverfahren hat man wesentlich mehr Verhandlungstage, auch Verhandlungsaufgaben. Ist meist auch in der Öffentlichkeit das, was wesentlich präsenter und wirksamer ist. Also gerade bei uns das Verfahren mit Herrn Feldmann beispielsweise, dann ist man natürlich als Richter einer ganz anderen Öffentlichkeitsinteresse ausgesetzt, als wenn ich in einem normalen Zivilverfahren ein Verkehrsunfallsgeschehen oder sonst irgend so etwas verhandle.
Und die Hauptarbeit ist aber doch nicht im Gerichtssaal, sondern die spielt sich tatsächlich woanders ab.
Ja, das stimmt. Ganz sicher in den Zivilsachen. Also da ist es üblicherweise so, dass man tatsächlich maximal ein, vielleicht manchmal zwei Verhandlungstage die Woche hat und den Rest der Zeit eigentlich die Akten vorbereitet für diese Verhandlung, um die mit den Anwälten oder den Parteien gut erörtern, gut erklären zu können, wie man die Rechtslage oder die Sachlage sieht und danach seine Urteile zu schreiben. Also das ist tatsächlich in den Zivilsachen der Hauptteil. In den Strafverfahren, wie gesagt, ist es häufig ein bisschen anders, weil da einfach die Sitzungs- und Verhandlungstage einen größeren Umfang einnehmen.
Klingt danach, dass du im Deutschleistungskurs warst und ansonsten auch ein Fach hattest als zweiten Leistungskurs, der irgendwie für die Fleißigen war und wahrscheinlich Latein eins deiner Lieblingsfächer war.
Ganz so schlimm war es nicht, der Deutsche LK stimmt. Ich glaube, das ist auch tatsächlich was, wenn man nicht gerne liest oder nicht gerne schreibt. Ja, es gibt natürlich heute Möglichkeiten mit digitalen Diktieren und den Programmen, das mit dem Schreiben sozusagen ein bisschen zu umgehen. Aber es ist nach wie vor natürlich ein Beruf, der sehr viel Aktenstudium und sehr viel Umgang mit Fallschilderungen, mit Schriftsätzen und so weiter beinhaltet. Also sollte man schon an deutschen Gewissen Gefallen haben und sich auch ganz gut ausdrücken können.
Und ist dir vor Gericht auch schon mal irgendwas passiert, womit du überhaupt nicht gerechnet hattest? Also so der Fall der Fälle, keine Ahnung, dass es irgendwie laut wurde, zu Handgreiflichkeiten kam etc. Also gibt es sowas auch vor deutschen Gerichten oder ist das immer das, was wir aus den amerikanischen Serien beispielsweise kennen?
Doch, das gibt's schon. Also ich weiß, dass ich als ich noch in der Strafkammer war, wir eine Bande hatten, die aus, ich glaube es waren BMWs, die Navigationsgeräte und andere Einzelteile rausgeschraubt haben. Und als wir da zur Urteilsverkündung kamen, ist tatsächlich der eine Angeklagte aufgestanden und hat angefangen, die Möbel im Sitzungssaal zu zerlegen und nach uns zu werfen. Also das kommt schon vor, das ist Gott sei Dank eher ein Ausnahmefall, aber klar, solche Situationen kann es geben. Dafür sind in den Strafsachen sind dann meist Wachtmeister eigentlich mit drin, die dann da eingreifen sollten, möglichst schnell.
Okay, also das mit dem Stühlewerfen klingt dann jetzt doch nach mehr Spannung, als ich mir das bisher immer vorgestellt habe und nur nach Aktenbergen. Aber noch eine ganz andere Frage, also als Richterin ist man ja verbeamtet.
Ja und nein. Also man hat sozusagen so eine Sonder- oder Zwitterstellung aufgrund der Tatsache, dass die Unabhängigkeit der Justiz und das Recht des Richters gewährleistet sein soll, ist man nicht wirklich verbeamtet, sondern es gibt ein eigenes Richtergesetz. Auch die Besoldung ist nicht die nach dem Beamtengesetz, sondern tatsächlich läuft nach dem Richtergesetz. Also das hat eben den Hintergrund der Unabhängigkeit der Justiz.
Aber die Bezahlung klingt jetzt doch so, als dass es sich nicht zwingend rentieren würde, wenn man das Jurastudium erfolgreich abgeschlossen hat, dass man dann tatsächlich in den Richterdienst geht, um viel Geld zu verdienen, sondern es ist eher die Sicherheit. Das viele Geld bekommt man dann doch eher als Anwalt. Ja. In der großen Kanzlei.
Ja, da hast du ganz bestimmt recht. Ich habe mich extra nochmal vorbereitet, weil ich tatsächlich aufgrund auch der Tatsache, dass das ist tatsächlich ähnlich wie bei den Beamten mit den Altersstufen immer ein bisschen steigt, das Gehalt, informiert, weil das ja vermutlich die Zuhörer ein bisschen interessieren wird. Also man steigt im Moment bei dem R1, das ist sozusagen die Einstiegsstufe für den Richter, mit etwa 4.300 ein und das geht hoch bis auf 6.900 in der letzten Altersstufe. Netto bleibt da natürlich ein bisschen mehr, weil man ja keine Sonderabgaben für Renten zu zahlen hat aufgrund der Pension. Nichtsdestotrotz ist das natürlich weit, weit von dem entfernt, was man, wenn man ein abgeschlossenes Jurastudium mit zwei Staatsexamina hat, in den großen Wirtschaftskanzleien deutscher, englischer oder amerikanischer Art verdienen kann. Also da sind wir im Moment bei Einstiegsgehältern, die durchaus die 120.000 plus X haben.
Und weshalb hast du dich nach den sehr guten Examina dafür entschieden, ja. Richterin werden zu wollen und nicht zu sagen, ich strebe nach dem vielen Geld.
Ja, gute Frage. Also tatsächlich habe ich während des Referendariats auch in der Großkanzlei gearbeitet, habe mir das also durchaus angeguckt. Ich glaube, es gab mehrere Gründe. Also sicher hat ein bisschen die familiäre Vorbelastung auch da eine Rolle gespielt. Ich glaube, wenn ich das leugnen würde, das wäre nicht ganz ehrlich. Es war aber auch tatsächlich so, dass es eigentlich das war, was mir tatsächlich Spaß gemacht hat und wo ich auch dachte, dass man da tatsächlich auch vielleicht was Sinnvolles für die Gesellschaft tun kann oder was zurückgeben kann. Und auf der anderen Seite war mir natürlich auch immer bewusst, dass wenn man vorhat, eine Familie zu gründen, der Richterdienst mit Sicherheit der Beruf ist, der das einfacher ermöglicht als der Partner in einer großen Wirtschaftskanzlei.
Bedeutet aber, eine große Portion Idealismus gehört dann da auch mit dazu, diesen Job machen zu wollen, denn zumindest weiß ich, dass du auch gelegentlich Dienste am Wochenende hast und auch nicht immer die Stunden nur arbeiten musst, die du offiziell arbeiten müsstest.
Ja, tatsächlich. Also eigentlich ist es so, dass Richter quasi gar keine vorgegebene Stundenzahl haben, sondern eben auch wieder aufgrund der Unabhängigkeit eine freie Arbeitszeit haben, die quasi nur sich danach bemisst, was in Anführungsstrichen der Arbeitsanfall ist. Wir haben also weder Stechkarte noch ist im Gesetz für uns eine feste Wochenarbeitszeit geregelt. Man orientiert sich natürlich ein bisschen immer nach dem, was bei Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst auch gilt. Aber nichtsdestotrotz gibt es das eigentlich nicht. Das bedeutet, das ist auch der große Vorteil, man hat tatsächlich eine freie Zeiteinteilung. Aber was du gesagt hast, stimmt natürlich zum einen, ja, es gibt Wochenendeildienste, weil eben es Regelungen gibt in verschiedenen Gesetzen, dass für gewisse Fragen binnen 24 Stunden Personen einem Richter vorgeführt werden müssen oder auch beispielsweise bei Unterbringung oder bei anderen Maßnahmen, die in die körperliche Unversehrtheit von Menschen eingreifen, tatsächlich es den sogenannten Richtervorbehalt gibt. Das heißt, das kann nicht einfach nur die Polizei, ein Staatsanwalt, wer auch immer entscheiden, sondern da muss tatsächlich ein Richter beispielsweise mit in die Klinik kommen und sich das vor Ort anschauen und dann entscheiden. Oder eben auch, wie gesagt, bei Festnahmen oder solchen Sachen. Also das gehört schon auch mit dazu, solche Dienste. Ansonsten, wie gesagt, ist es tatsächlich der große Vorteil, dass man sich's frei einteilen kann. Aber wenn man es natürlich mit einem gewissen Engagement, Idealismus und auch Verantwortungsgefühl macht, dann ist der Arbeitsfall so ausreichend da, dass man mit Sicherheit die übliche Wochenstunden-Arbeitszeit super gut erreichen kann.
Und wenn du jetzt nochmal die 19-jährige Doro wärst, die damals entschieden hat, ich studiere Jura, würdest du es nochmal machen?
Ja, ich glaube, ich würde es nochmal machen, aber ich glaube, es muss jedem bewusst sein oder ist gut, wenn es einem bewusst ist, dass es kein einfacher Studiengang ist. Also man braucht sicherlich eine Portion Durchhaltevermögen, Engagement und Konzentration und vielleicht auch Selbstbewusstsein oder Mut, das durchzuhalten. Also da gab es sicher auch Phasen, wo ich da gedacht habe, oh Mann, ich muss samstags morgens nicht um 8 die nächste Probeexamensklausur schreiben. Ich hätte heute Nacht auch gern ein bisschen länger gefeiert.
Und du warst ja auch während des Studiums im Ausland. Ist das Pflicht, dass man, also du warst in deinem Fall in den Niederlanden,
genau.
Muss man ins Ausland gehen? Mhm. Macht das Sinn? Wie ist das?
Ja, muss man natürlich nicht. Ich war tatsächlich in Utrecht. Das ist quasi über das Erasmus-Programm der Universität Gießen damals gewesen. Und ich fand, das war eine der schönsten und coolsten Erlebnisse während des Jurastudiums, weil es eigentlich für den eigenen Horizont super ist. Also ich habe da natürlich Rechtsgebiete gemacht, die mir hier nachher nicht wirklich viel gebracht haben. Wir haben gelernt, wie das oben in der ISS ist, wenn man in dem Shuttle X ist, ob dann koreanisches oder russisches oder amerikanisches Recht gilt und wenn da oben zwei heiraten wollten, wie man das lösen kann. Das hat mir natürlich hinterher für mein Staatsexamen hier nicht so viel gebracht, war aber nichtsdestotrotz eine schöne Zeit und auch eine, die andere Gesichtspunkte einfach ermöglicht und Blickwinkel aufzeigt.
Und wenn wir jetzt den Blick in die Glaskugel werfen, Dein Sohn, ja. Wird er dann auch Jura studieren? Gott.
Nein, ich glaube nicht. Das sei ihm freigestellt, aber also ich würde ihn da nicht drängen wollen, das muss er selbst gucken.
Dann vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten und vielleicht den ein oder anderen Schüler davon zu überzeugen, Jura zu studieren und Richterin, Richter zu werden oder auch eben, dass es vielleicht genau das Falsche ist, weil man vollkommen falsche Vorstellungen davon hatte, was in diesem Beruf auf einen wartet. Danke.
Total gerne. Vielen Dank.